Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Heute mit Eberhard Schade. Das bin ich. Und der Geschichte von Björn Kalso von den Färöerinseln. Björn war früher Seemann, heute ist er Soldat, kämpft freiwillig für die Ukraine an vorderster Front im Krieg gegen Russland. Sein Kampfname? Wikinger. Unsere Autorin Tridike Klein ist der Frage nachgegangen, was treibt jemanden von einem der vielleicht friedlichsten Flecken der Welt dazu, sein Leben für ein anderes Land zu riskieren? Noch dazu aus einem Land kommend, das sonst mit Soldaten nichts am Hut hat. Und was bedeutet es, nach so einem Einsatz wieder nach Hause zu kommen? Eine bewegende Geschichte, die in Zusammenarbeit mit dem Magazin Reportagen entstanden ist.
Es ist ein Morgen im April, kurz nach 10. Seit einer halben Stunde sitze ich im Auto, fahre von Köln aus in Richtung Polen und habe noch viele weitere Stunden vor mir. Ich bin unterwegs zu einem Mann namens Björn Kalsoy und muss jetzt erstmal meine Gedanken sortieren.
Also die Geschichte ist die, ich, oh Gott, wo fange ich denn an, überhaupt die zu erzählen? Also ich habe vor, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze und werde dort einen Färöer treffen, der das ganze letzte Jahr damit verbracht hat, für die Ukraine im Krieg zu kämpfen, in der Freiwilligen Armee.
Ich hatte Björn vor ein paar Jahren in einer australischen Doku über Single-Männer auf den Färöern gesehen und wollte schon damals über ihn berichten. Aus der Geschichte ist nichts geworden, aber wir blieben in Kontakt. Letztes Jahr schickte er mir dann über Facebook ein Foto von sich in Uniform. Er sei jetzt im Krieg in der Ukraine. Wow, dachte ich. Fuck. Ein einsamer Typ aus einem Land weit weg vom Rest der Welt, der freiwillig kämpfen geht? Warum zur Hölle tut er sich das an? Und wer ist dieser Typ? Ich werde knapp 1200 Kilometer Autobahn und 2 Flugstunden lang Zeit haben, das herauszufinden. Denn ich werde mit diesem Mann, den ich nur aus dem Internet kenne, quer durch Europa fahren und in den Flieger auf die Färöerinseln steigen. Ich werde ihn nach Hause bringen, wenn man so will.
So, jetzt bin ich gleich da. 2 Minuten. Björn hat mir seinen Standpunkt geschickt. Er ist offensichtlich in irgendeinem Café. Da fahre ich jetzt hin. Bis gleich.
Wenige Minuten später betrete ich ein kleines Café in Medika an der polnisch-ukrainischen Grenze.
Jetzt bin ich gleich, glaube ich, da, wo ich hin soll.
Es riecht nach altem Kaffee und Rauch. Die Theke ist verwaist. Ein Fernseher plärrt sinnlos vor sich hin. Und da sitzt er. Groß, kernig, trägt Vollbart und Uniform.
Hallo.
Der Ton ist leise. Mein Aufnahmegerät habe ich in der Tasche gelassen. Ich will ihn nicht damit überfallen. Aber Björn erzählt sofort drauf los.
I was just talking to the guys today. I said, it's so weird. My heart, I already want to go back. My heart is still in Ukraine. My mind says, go home. And I was, I told them, I hope I lose these feelings when I get over the border. And they were right. It's like, I got over the border. Oh.
Sein Herz sagt, geh zurück in die Ukraine. Sein Verstand sagt, geh nach Hause. Ich merke, dass wir beide unsicher sind, nicht wissen, wie das werden soll. Draußen stehen die Laster am staubigen Straßenrand. Sie wollen rein in die Ukraine. Björn will raus. Er hat Heimweh. Also machen wir uns auf den Weg. Wir verlassen den Parkplatz und holpern los. Vor der Frontscheibe Polen. Im Rückspiegel die Ukraine.
One year ago since I passed this border.
So, what do you feel right now?
It feels great. I told you about my feelings this morning. I just wanted to go back, but my brain told me, go home, you haven't seen your family, you haven't seen your son for a year.
Während draußen die polnische Provinz vorüberzieht, erzählt mir Björn, wie er überhaupt in diesem Krieg gelandet ist.
Do you know what is...
Es ist Ende April 2023. Björn, 42 zu der Zeit, hatte gerade seine Arbeit als Betonauslieferer gekündigt und sein Auto verkauft. Er wollte noch einmal neu anfangen und vorher reisen. Mit einem 30-Euro-Busticket landet er am Ende in Warschau. Von dort ruft er seinen Cousin Bjarty an, der in der Ukraine lebt und seit einigen Monaten dort kämpft. Bjarty erzählt ihm von der Brutalität des Krieges. Und Björn sagt seine Hilfe zu.
When we stopped talking, I was, what the hell did I just get myself involved in? That's me. Because I had nothing. I mean, I just quit my job. I was like, I literally didn't feel like I had anything to go back and just as well try something new. Maybe I'm useful.
Was Neues, vielleicht was Nützliches will er also tun. Er passiert die Grenze und meldet sich bei der Internationalen Legion zur Verteidigung der Ukraine, einer freiwilligen Armee. Nach 2 Wochen im Trainingscamp ist klar, Björn wird bleiben und kämpfen. Erst dann traut er sich, das alles seiner Mutter zu erzählen.
So I called home and I'm not coming home for a while. And she says, oh, you found a job abroad. Which is normal for me. I joined the International Legion of Ukraine.
That's kind of a job.
It is kind of a job. She was like, what the hell did you do?
Er überlässt es der Mutter, seine 3 Schwestern zu informieren und ahnt, dass sie stinksauer sind. Sie bleiben trotzdem in Kontakt über all die Monate. Er schreibt regelmäßig, damit alle wissen, dass er noch lebt. Björn hat weder seinen Schwestern noch seiner Mutter erzählt, dass er jetzt nach Hause kommt. Es soll eine Überraschung werden.
So now we're going home. I will see your action if I get punched down or hugged.
Ich bin mir sicher, dass Björn übertreibt. Da liege ich falsch, wie sich später zeigen wird. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch ist Björn nicht so weit. Wir passieren die deutsch-polnische Grenze und hören ukrainische Musik. Ojuluzi Czerwona Kalina, eine Art Smash-Hit unter den Soldaten, der die unbeugsame und hoffnungsvolle Ukraine besingt. Mit der Musik kommen die Bilder zurück und die Geschichten von der Front. In Gedanken hockt Björn nicht mehr bei mir im Auto, sondern am Maschinengewehr im Schützengraben in einem Waldstück in der Nähe von Sloviansk, Region Donbass, Ostukraine. Sein Kampfname ist Viking, Wikinger. Der Mann von den Färöer Inseln trägt ihn mit Stolz. Es ist der 29. August 2023, ein heißer Tag. Die Soldaten aus Björns Einheit liefern sich ein heftiges Gefecht mit den Russen. Sein Kommandant trägt eine Bodycam. Es gibt also ein Video von diesem Tag. Deshalb kann ich sehen und hören, was passiert. Nach einer kurzen Feuerpause plötzlich ein lauter Knall. Und dann wird es hektisch.
Open fire!
Es ist der Moment, in dem Björn getroffen wird. Das Geschoss ist 1,5 Meter neben ihm eingeschlagen. Hunderte kleiner Splitter haben sich durch seinen Körper gebohrt.
Wunde. Who wunde? Who wunde? Okay. Tourniquet.
Fuck.
Der Wikinger wirkt benommen, ist aber bei Bewusstsein. Überall ist Blut. Die Sehne seines Fingers ist durchtrennt.
Fuck!
Hier und heute neben mir im Auto wirkt er abgeklärt, wenn er darüber spricht. Der Schock kam erst Minuten später, erzählt er, als er gesehen hat, dass seine Hose blutdurchtränkt ist. Genau zwischen den Beinen. Im Schritt.
I was badly injured. Within 2 minutes we had the tourniquets on. My best friend jumped to me right away. When he heard like I was injured, I have it on video. Fuck, I can't go over it. But we actually fought. I mean, he was trying to save my life. There was blood spewing out of my side, and I'm kicking him and hitting him. Shit, my goddamn dick, man. Tommy there, he's like, there was just fucking blood coming out everywhere, and I'm kicking Mario. Check my goddamn dick, man. And that's when Mario jumped on my arm. I was like, a 2 thumbs up, and looked at my face. Dick is good. Dick is good. Oh my God, how stupid are we?
3 Monate muss Björn danach im Krankenhaus in Kiew verbringen. Den Spruch, Dick ist gut, Schwanz geht's gut, hat er sich in dieser Zeit in die Leiste tätowieren lassen. Zusammen mit einem Bild von Mario. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass der Wikinger mir diese und andere Kriegsgeschichten erzählt. Die meisten davon 3 oder 4 Mal. Er will, dass die Welt weiß, was in der Ukraine wirklich passiert. Und was die Russen diesem Land und seinen Bewohnern jeden Tag antun. Wie brutal dieser Kampf in den Schützengräben ist. Und wie er mitten im Kriegschaos nicht nur tiefe Freundschaften erlebt hat, sondern sogar eine Frau kennengelernt hat. Endlich die große Liebe? Tja, schwer zu sagen. Liebe, das ist für Björn immer schon ein zu großes Wort. Er ist Asperger-Autist. Das hat ihm vor über einem Jahr ein Arzt diagnostiziert. Für ihn war die Diagnose sowas wie ein fehlendes Puzzleteil. Auch weil er seitdem weiß, warum es ihm so schwer fällt, jemandem zu sagen, ich liebe dich.
I was what the doctor told me, a highly functional autistic.
Okay.
Because I am hyper focused. Mm-hmm. I'm really committed to my jobs. All my bosses love me. I work a lot, I turn up on time, and I don't have a lot of those bad habits that the other bad habits, you know, what a deep spectrum has. Mm-hmm. Oh, yeah, one thing. That's weird.
Yeah.
I cannot describe love.
Okay.
I cannot put words to it. For me, it's merely, I can show it, I don't know how to say it.
Als hochfunktionaler Autist lernt Björn im Krieg Irina kennen. Sie ist Kellnerin in einem Restaurant ganz in der Nähe des Krankenhauses in Kiew. Er ging bei ihr essen und sie ignorierte ihn, Woche für Woche. Bis er sich traute, sie um ein Date zu bitten. Er nennt sie seine Freundin. Seinen Single-Status auf Facebook hat er aber nicht geändert. Die Sache sei kompliziert, aber er hat sein Maschinengewehr nach ihr benannt und er will sie wiedersehen. Je näher wir der Grenze zu Dänemark kommen, desto tiefer rutscht Björn in den Sitz und desto entspannter erzählt er seine Geschichten.
So now it's only Faroe Islands in the focus.
Good.
Also it's like everybody wanna hear my stories.
Yeah.
I will have a month of people inviting me to coffee.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob das stimmt. Ob die Menschen zu Hause wirklich auf ihn und seine Geschichten vom Krieg gewartet haben. Mal sehen. Jetzt sind wir erstmal kurz vor der deutsch-dänischen Grenze. Die Landschaft draußen verändert sich. Und aus der ukrainischen Musik wird nach und nach Färöische. Es ist 8 Uhr abends, als wir endlich in einem kleinen Wohngebiet in Kopenhagen ankommen. Hier lebt Salve, eine von Björns 3 Schwestern, mit ihrem Mann Magnus und ihrem kleinen Sohn. Sie weiß nicht, dass Björn zurückkommt aus dem Krieg.
So, what are you doing now?
Well, I'm gonna surprise my sister. She hasn't seen me for a whole year.
Der Wikinger steht rauchend auf der Straße und ist sichtlich aufgeregt. Björn hat noch immer die Uniform der Fremdenlegion an und jetzt auch eine ukrainische Fahne um die Schultern gewickelt, als er vorsichtig ums Haus der Schwester schleicht. Die ist aber noch gar nicht zu Hause, weshalb er sich kurzerhand im Schuppen versteckt. Ich kann sein Gesicht nicht sehen, denn ich stehe hinter ihm, direkt neben der Wäschetrommel, und warte, was gleich passiert.
So, you're hiding?
Wir hören Kinder lachen. Und dann hält Björn es nicht mehr aus. Dänenblut, brüllt Björn und stürmt auf seinen kleinen Neffen zu. Immerhin, alle lachen. Und die hochschwangere Salve umarmt ihren Bruder herzlich. Und ich bin ehrlich gesagt erleichtert.
Hi, I'm Tineke.
Dass Björn eine Uniform trägt, scheint niemanden zu stören. Es ist das erste Mal, seit wir unterwegs sind, dass ich ihn mit anderen Menschen erlebe, mit seiner Familie. Sie sprechen Englisch, damit ich sie verstehen kann. Während Björn später mit Magnus in der Küche sitzt, stehe ich mit der Schwester im windigen Hinterhof ihres kleinen Hauses und will wissen, was sie über seinen Ausflug in den Krieg denkt. In der Armee hat Björn sich nützlich gefühlt, glaubt sie, und dass er dieses Gefühl braucht. 2 Stunden später, im Hotel, schwirrt mir der Kopf von all den Eindrücken der vergangenen Tage.
So, also ich muss jetzt unbedingt noch ein paar Gedanken sammeln. Also dieses Präsentieren ist unheimlich wichtig für ihn. Und dann macht er sich Gedanken, also wenn er dann auf den Färöer Inseln landet, ob die Leute applaudieren oder ihn ausbuhen werden. Und seine Schwester ist so ein bisschen so, ich erwarte nicht zu viel den meisten Leuten, das ist echt einfach egal. Und das ist genau das, was ich auch denke. Und ich glaube, den Leuten ist das relativ egal, ob er da im Krieg ist oder nicht. Aber das traue ich mich natürlich auch nicht zu sagen. Aber das wird morgen interessant sein zu beobachten und dann natürlich, wie seine Mutter auf ihn reagiert. Das möchte ich auch gerne sehen.
Der Flieger von Kopenhagen auf die Färöer Inseln geht am nächsten Tag um 11:45. Schon das Einsteigen war ein kleines Schaulaufen. Björn hat sich mit seiner großen Statur in Uniform durch den Mittelgang geschoben, abwechselnd immer nach links und rechts geschaut, fast so als suche er jemanden. Ich sage nichts dazu. Will lieber erst mal was über seine Mutter wissen.
Your mom?
Yeah.
Have you missed her? No, not really.
I'll tell you the truth. I don't know. I've been.
Etwa 2 Stunden dauert der Flug auf diese abgelegenen subarktischen Inseln mitten im Nordatlantik. Wir reden viel. Nein, eigentlich redet vor allem er. Die Zeit vergeht schnell.
Ladies and gentlemen from the flight deck.
Es ist soweit. Der Flieger landet.
Yeah, buddy, we are riding the Faroes.
Und Björn steigt aus. Armeekappe auf dem Kopf, feste Stiefel, Tarnfarben. Aber niemand da, der applaudiert. Niemand, der buht. Und auch erstmal niemand, der ihn überhaupt anspricht. Als ich ihn danach frage, sagt er schulterzuckend, seine Landsleute seien eben schüchtern. Aber weil ja keiner weiß, dass er kommt, ist auch niemand da, der ihn abholt. Die Fahrt von Tórshavn, der Inselhauptstadt, nach Eiji, in das Dorf seiner Mutter, dauert 45 Minuten. Am Fenster ziehen das Meer und die Berge vorbei. Schafe, die die noch winterlichen Grashänge abfressen. Und alle paar hundert Meter fällt Wasser aus diesen Bergen und verschwindet zwischen den Felsen. Mystisch wirkt das alles auf mich. Björn ist ungewöhnlich still.
How do you feel seeing this all again after a year?
So great. It's like I'm just getting more and more relaxed. I was just telling Boya, there's nothing here trying to kill me.
Diesen Satz, hier gibt es nichts, das mich töten will, werde ich noch oft hören in den nächsten Tagen. Dabei streckt er die Brust etwas vor und kneift die Augen zusammen, wie ein Held aus einem Actionfilm. Das würde auch gut zu dem etwas großspurigen Mann passen, hätte er mir nicht unterwegs erzählt, dass er in Wirklichkeit auf romantische Komödien, auf Musik von Phil Collins und auf Kunstmuseen steht. Da gibt es viele Widersprüche und ich bekomme das Bild von ihm einfach nicht scharf. Vielleicht kann die Mutter da weiterhelfen, denke ich. denn die wird er gleich wiedersehen. Wir sind da.
So what are we doing now?
Now we're going up these stairs and then we actually are come behind our house from my mother's house and we can surprise them.
Als wir vor ihrem Haus aussteigen, wirkt der Wikinger dann doch etwas angespannt. Er steht wieder mal rauchend auf der Straße. Der Wind frischt auf und es regnet leicht. Er fummelt an den drei Orden herum, die er von den ukrainischen Streitkräften für besondere Tapferkeit bekommen hat und die jetzt im Wind klimpern. Es ist das erste Mal, dass er sie trägt. Björn will jetzt den richtig großen Auftritt.
So why did you put them on now?
Let's make an entrance with a bang.
Weil ich nach einem Jahr als Krieger zurückkomme, sagt er und greift sein Gepäck, drei große Armeetaschen und stapft die Treppe hinterm Haus hoch. Unten wohnt seine jüngste Schwester mit Mann und Sohn, im ersten Stock die Mutter. Wir betreten leise den Flur und Björn schleicht vor mir die Treppe zu ihrer Wohnung hoch. Ich habe meine Handykamera angeschaltet, aber kein gutes Gefühl. Mein Finger schwebt über dem Video-Button, bereit sofort alles auszumachen.
Hallo!
Shit, die Mutter klingt nicht fröhlich. Ich stoppe die Aufnahme und lasse das Handy sinken. Du wagst es, mich so zu begrüßen? Ist das Erste, was sie sagt. Und das Zweite ist, geh weg mit deiner Uniform. Ich stehe hinter Björn im Flur und kann sehen, sie ist sauer. Die Augen verengt, die Lippen schmal. Ich glaube, sie würde ihrem Sohn jetzt am liebsten den Hintern versohlen. Svanhild Kaltsoy hat ihm nicht verziehen, dass er, ohne sich zu verabschieden, in den Krieg gezogen ist. Und sie nimmt es ihm übel, dass er jetzt einfach so wieder da ist, als wäre nichts gewesen. Von ihrer Angst, dass ihr einziger Sohn im Krieg sterben könnte, erzählt sie nichts. Jedenfalls nicht ihm. Später, und nur ohne Aufnahmegerät, erzählt sie mir, dass Björn schon als Kind schwierig war. Nach der Schule heuerte er als Seemann an, wäre ein paar Mal fast im Sturm ertrunken, feierte und trank viel, wurde mit 20 ungeplant Vater, ging für ein paar Jahre nach Grönland. Als der Anruf aus der Ukraine kam, war sie schockiert, sagt sie. Aber überrascht? Nicht wirklich. Ein paar Meter weiter die Straße runter steht auch Björns Haus. Er hat es schon in jungen Jahren gekauft. Vom Erdgeschoss aus schaut man auf die Fischfabrik, vom Obergeschoss aufs Meer. Allerdings klemmt die Haustür und es ist ohnehin nur ein Zimmer bewohnbar. Der Rest Baustelle. Also sitze ich am nächsten Morgen mit ihm in der Küche im Haus seiner verstorbenen Großmutter. Frischer Kaffee steht auf dem Tisch. Mir geht der Empfang der Mutter nicht aus dem Kopf. Wie geht es Björn damit?
I didn't expect it right like that. I still expected they would be happy to see me. Not my mother came out there. Get that fucking thing away from me.
That was a surprise for you too, right?
Yeah, I thought you'd at least be happy to see me. Mm-hmm. Fuck it. You can't please everybody.
But that's your mom.
You can't please every mom. We have a saying. The firstborn is always like a pancake. The first one never turns out right.
Yeah.
Das Sprichwort vom Erstgeborenen, der wie der erste Pfannkuchen nie richtig gut gerät, geht mir eine Weile lang nicht aus dem Kopf. Aber für Björn ist das Thema durch, merke ich. Er hat heute wieder seine Uniform angezogen, denn er hat noch einen letzten großen Besuch vor sich. Er will Max endlich wiedersehen, seinen 14-jährigen Sohn. Die beiden haben die letzten Monate nur per Videocall miteinander gesprochen. Aber Björn ist guter Dinge.
My son, I talk to him all the time. I also explain to him why I'm here. And I tell you the truth, he was the first and only, and for a long time, he was the only person who actually supported me. Of course, I did not tell him in details what was the Russians were doing. But I made sure, there's a lot of people out there who don't know if their parents ever loved them and they lived together. I made sure my son always knew how much I loved him when we were together and when I'm abroad.
Ich habe sichergestellt, dass mein Sohn weiß, dass ich ihn liebe. Auch diesen Satz habe ich in den letzten Tagen schon ein paar Mal gehört. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Wir fahren los in die Hauptstadt, wo Max mit seiner Mutter Anja, seinem Stiefvater und zwei jüngeren Halbgeschwistern wohnt. Auf der Fahrt dorthin hält Björn noch ein paar Mal an, steigt aus, klopft an Haustüren, meldet sich bei Freunden zurück. Oder er kurbelt einfach am Straßenrand das Fenster runter, wie bei seinem Onkel John, der neben der Straße gerade die Schafe versorgt. Auf die Frage, wie geht's, erzählt Björn, wie er an der Front gekämpft hat. Und meist schiebt er dann noch nach, wie sicher er sich jetzt fühlt. Hier, zu Hause. Die meisten nicken dann verständnisvoll. Aha, so, so. Du machst ja Sachen, Björn. Mehr kommt selten. Ich habe das Gefühl, dass die Fähringer lieber nicht zu viel wissen wollen von diesem Krieg. Seit fast 50 Jahren unterhalten sie hier Fischereiabkommen mit Russland. Seit dem Krieg liegen die Beziehungen zwar weitgehend auf Eis, aber einige bedauern das, denn die Russen haben gutes Geld ins Land gebracht. Auch deshalb hat Björn mit Buhrufen und Beschimpfungen gerechnet. Aber auch die bleiben aus. Inzwischen sind wir in Torschauen angekommen. Die Hauptstadt mit gerade mal 12.000 Einwohnern zieht sich die Bucht entlang und den Berg hinauf. Das dunkelrot gestrichene Haus, in dem Max wohnt, ist ein Stück oberhalb der Innenstadt. Björn parkt davor und steigt aus. Er hat einen der großen Armee-Rucksäcke über der Schulter. Darin einen Kapuzenpulli in Tarnfarbe. Mitbringsel für Max.
So, where are we going now?
Now we're going to surprise my son.
Mm-hmm. Another surprise.
Hopefully he'll be happier to see me than my mother. And he's not gonna kill me.
Max ist Asperger-Autist, wie sein Vater. Und ich frage mich kurz, ob ein Überraschungsbesuch wirklich eine gute Idee ist. Aber da öffnet sich auch schon die Haustür. Max steht da. In Jogginghose und T-Shirt, blass, braune kurze Haare, Harry Potter Brille. Papa ist zurück, sagt Björn auf Färöisch, geht auf Max zu und schließt ihn ein bisschen unbeholfen in die Arme. Maximus nennt er ihn, sein Kosename, guckt ihn an, streicht ihm übers Kinn, witzelt über den ersten leichten Flaum im Gesicht seines Jungen, umarmt ihn noch einmal. Björn lächelt. Es ist das erste Mal, dass ich ihn so weich erlebe. Und Max lächelt auch. Auch Anja, Max' Mutter, lächelt. Sie beobachtet die beiden vom Flur aus. Ihr Mann und Max' Halbgeschwister schauen vom Türrahmen des Wohnzimmers aus zu. Anja erzählt mir später, dass Max seit Beginn der Pubertät kaum noch Augenkontakt hält. Dass er so gut wie keine Mimik zeigt, kaum Gefühlsregungen, wenig spricht. Soziale Interaktion fällt ihm schwer. In die Schule geht er selten und wenn doch, dann kann er danach tagelang nicht schlafen. Jetzt gerade scheint es ihm aber gut zu gehen. Als alle zusammen am Küchentisch sitzen, erzählt Björn wieder vom Kämpfen. Max, immer noch blass, sortiert drei Patches von Papas Uniform, die jetzt vor ihm auf dem Tisch liegen. Die Färöer-Flagge, die ukrainische Flagge und der Schriftzug Viking. Wie es ihm geht, will ich wissen. Gut, sagt Max, schaut kurz hoch und dann wieder auf die Patches. Anja sieht müde aus. Dass Björns Entschluss, in den Krieg zu ziehen, ganz spontan gewesen sein soll, nimmt sie ihm nicht ab, erzählt sie mir leise. Aber was soll sie machen? Eine halbe Stunde bleibt Björn. Mehr will er Max jetzt nicht zumuten. Dann brechen wir wieder auf. Er wirkt erleichtert, aber er will nicht weiter über Max reden, scheint mir. Mehr als dass er erleichtert ist, kriege ich nicht aus ihm raus und lasse es gut sein. Zurück im Haus der Großmutter ist es jetzt für ihn endlich Zeit, die Uniform auszuziehen und gegen zivile Kleidung zu tauschen. Jeans, schwarzes T-Shirt, Turnschuhe. Sein Cousin Johannes hat ihn zum Abendessen eingeladen. Es gibt Walfleisch, eine Delikatesse auf den Färöern. Björn freut sich schon, seit wir in Polen losgefahren sind, auf das Essen seiner Heimat.
A strange feeling at first. You're glad to come back home, but
wir sitzen in Johannes gemütlichem Haus in Ai. Und mit am Tisch sitzt Johannes Bruder Olavur. Er ist etwas jünger als Björn, Ende 30, schätze ich, und war als Soldat der dänischen Armee mit Anfang 20 in Afghanistan stationiert. Ein Kriegsheimkehrer, auch er.
I always think of me before the army and after the army. But now it's 16 years ago, so it's, yeah.
Mm-hmm. But still it is.
You change as a person.
Wer in den Krieg zieht, ganz egal in welchen, der kommt als anderer Mensch zurück. Das macht es auch für das Umfeld so schwierig, sagt Olavur. Und dazu kommt, mit Björn und seiner Uniform kommt der Krieg in die Wohnzimmer der Leute, sitzt mit am Küchentisch.
The Ukraine war is very, is a brutal war. So I think it's, to actually be confronted with it, with one who has been there, it's very strange. It's strange for people. So it's especially strange for people here. So, and yeah, I think it's because it's so safe here. I would guess it. No crime. We hardly have any murders. War and everything bad. It's just in the news.
Der Krieg ist nur in den Nachrichten. Für einen, der dafür fast sein Leben gelassen hätte, ist das vermutlich schwer auszuhalten. Björn wirke fragil, sagt mir später ein Freund von ihm. Das ist ein Wort, das mir bis jetzt nicht in den Sinn gekommen ist. Aber es könnte stimmen. Und einiges zusammenfassen. Das schwierige Kind, den fast ertrunkenen Fischer, den notorischen Single oder Nicht-Single, den Autisten, den großspurigen Kriegsgeschichtenerzähler, den Mann mit dem unfertigen Haus mit nur einem bewohnbaren Zimmer. Er ist noch nicht fertig mit diesem Krieg, denke ich. Und er spürt das längst.
You feel so, how am I gonna explain this? When you get down there, and you see how it really is at the front, and there are civilians who can't move. I mean, you may feel like the sun is circling around you, but you will feel like a small drop in the ocean, part of something bigger.
Wie ein kleiner Tropfen im Ozean. Für die meisten Menschen heißt das, sich unbedeutend zu fühlen. Für Björn bedeutet es, Teil von etwas Großem zu sein, von etwas Wichtigem. In ein paar Monaten, wenn der heiße ukrainische Sommer vorbei ist, will er definitiv wieder zurück, schreibt er mir ein paar Wochen später. Irgendwo helfen, wo er nützlich sein kann. Und wenn es sein muss, auch wieder an der Front.
Trineke Klein mit ihrer Reportage Björn zieht in den Krieg. Diese Geschichte ist in Zusammenarbeit mit dem Magazin Reportagen entstanden und existiert auch als Text. Ihr könnt die aktuelle Ausgabe mit 5 weiteren Reportagen am Kiosk kaufen oder kostenlos bestellen auf reportagen.com/deutschlandfunkkultur. In der nächsten Folge des Podcasts der Reportage spürt unser Landeskorrespondent Henry Bernhard dem Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen nach. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.